Guten Morgen. Ich möchte kurz noch beten. Seid ihr dabei? Ihr könnt sitzen bleiben. Einfach schließ deine Augen mit mir. Vater im Himmel, ich danke dir für diesen Gottesdienst. Ich danke dir für dein kostbares Wort und ich bete, dass du mich befähigst, die richtigen Sachen zu sagen. Ich bete, dass du meine eigenen Sachen zur Seite legst und dass du, Geist Gottes, das, was heute dran ist, einfach zum Ausdruck bringst. Und ich bete für die, die zuhören, mich eingeschlossen, Herr, dass du uns hilfst zu wachsen, zu genährt zu werden von deinem Wort, uns zu verändern, uns weiterzuentwickeln. Heiliger Geist, ich bete, dass du den Level unseres jeweiligen Stolzes heute ein Stück weit nach unten schraubst, dass du uns frei machst zu empfangen, dass du uns befähigst, uns mehr so einzustellen innerlich wie die Kinder. Jesus, du hast gesagt, wenn jemand das Reich Gottes nicht so annimmt wie ein Kind, so kommt er nicht hinein. Und ich bete, Gott, dass du uns hilfst, heute auch hierbei einen Schritt weiter zu gehen. Danke für deinen Segen, danke für deine Gegenwart hier in diesem Gottesdienstsaal und bei jedem, der zu Hause mithört. Ehre sei dir. Amen. Amen. Ich möchte euch um Vergebung bitten. Ich habe das Gefühl, ich war eben zu heftig bei meiner Werbung. Also ich wollte nicht das Liebesgebot überschreiten, aber also du sollst nicht kommen wegen mir oder weil du dich jetzt unter Druck fühlst, aber ich möchte so gerne werben, weil ich weiß nicht, wann es das nochmal auf Deutsch gibt und ich hätte euch halt so gerne dabei. Und es gibt so viel zu gewinnen und ich habe einen großen Hunger nach mehr von Gott, nach mehr vom Heiligen Geist, deswegen fahre ich da überall hin. Aber nicht nur für mich, sondern für uns, wisst ihr? Weil ich glaube, da geht noch was. Wir haben Eindrücke sonntags, das ist schön, aber ich glaube, wir sind noch lange nicht da angekommen, wo Gott uns haben will. Und der Epheserbrief sagt im 4. Kapitel, dass der Apostel, der Prophet, der Evangelist, der Hirte und der Lehrer dazu da sind, die Heiligen zuzurüsten zum Werk des Dienstes. Und ich sehe da einfach Menschen, die im Prophetischen stark sind und von denen möchte ich lernen und ich möchte euch gerne mitnehmen auf diese Reise. Das ist so vielleicht, was es nochmal besser auf den Punkt bringt. So, vergib mir, wenn ich dich da eben, wenn du deine Reise ohne den Kurs machst, habe ich dich auch lieb. Also ja, ich möchte nur richtig verstanden sein, aber cool wär's trotzdem, ich weiß. Okay. Herzliche Grüße von eurem Pastor, von Bernd, der ist dieses Wochenende mit Caleb in der Jugendherberge, so wie ich vor 14 Tagen mit unserem großen Sohn da war für eine Quality Time. Genau, der ist im Herzen auch hier, vielleicht hört er auch zu, weiß es nicht. Schritte zur Gebetserhörung, damit wollen wir uns heute beschäftigen und auch nächste Woche. Ich habe die Predigt einfach in zwei Teile geteilt, das ist immer entspannt und man kann sich ein bisschen länger mit einem Thema auseinandersetzen. Ich habe eben gebetet, dass Gott uns hilft, ein Stück weit unseren Stolzlevel zu reduzieren. Ich glaube, jeder hat den. Jeder hat noch einen gewissen Widerstand, den er dem Heiligen Geist entgegenbringt, mit eigenen Sachen, seinem eigenen Kopf. Und vielleicht ist er bei dir schon ganz, ganz tief und du kooperierst mit Gott und dem Heiligen Geist schon super zusammen. Also ich merke halt, ich braucht da noch ein Stück weit Wachstum. Und die Predigt hat mir dabei geholfen, weil es ist gar nicht meine Predigt, die ich uns halte, sondern es ist eigentlich eine Predigt, die George Pearsons, das ist ein amerikanischer Pastor, der Schwiegersohn von Kenneth Copeland, gebaut hat. Und der hat die auch nicht selber gebaut. Er hat sie aus einer Predigt von Kenneth Hagin und von seinem Schwiegervater zusammengebastelt. Und sie ist so schlicht und eine typische Glaubenspredigt. Und ich wollt euch so gern mehr bieten, in Anführungszeichen, und hab gedacht, nee, das ist genau das, was ich euch heute geben soll. Das ist mein Eindruck. 5 Schritte heute, 5 Schritte nächste Woche. Wie bete ich glaubensvoll? Ich weiß, Gebet ist ein Riesenthema. Ich weiß, der Thomas Bob hat darüber gepredigt. Ich habe keine Ahnung, was du gesagt hast. Ich habe sie noch nicht gehört. Vielleicht wiederhole ich das, was der Thomas sagt. Das ist auch egal. Es gibt Fürbitte, du betest Gott an. Klar gehst du nicht nur zu Gott, wenn die Beziehung ein Stück entwickelt ist, um was von ihm zu wollen. Aber du darfst auch zu ihm gehen, um was zu wollen. Also ich habe das jetzt gerade für mich persönlich auch wieder ganz neu entdecken dürfen. Einfach glaubensvoll, konkret, um Dinge zu beten. Seid ihr bereit? Danke, ihr drei. Super, wir 4, wir machen es jetzt. Okay, der erste Punkt ist spektakulär. Der heißt nämlich, entscheide, was du von Gott möchtest. Es gibt ein Handout, also du kannst mitschreiben. steht halt nicht alles drauf auf dem Handout, logisch, die Bibelstellen sind fast alle drauf. Der erste Punkt heißt, entscheide, was du von Gott möchtest. Viele Christen eiern rum, beten, aber eigentlich beten sie nicht wirklich konkret. Die Bibel sagt in Hebräer 5, Vers 13 und 14, wer nämlich noch Milch genießt, der ist unerfahren im Wort der Gerechtigkeit. Denn er ist ein Unmündiger. Die feste Speise aber ist für die Gereiften, deren Sinne durch Übung geschult sind zur Unterscheidung des Guten und des Bösen. Das heißt, im Hören von dem Wort Gottes und im Handeln gemäß Gottes Prinzipien gibt es Unterschiede, gibt es verschiedene Stadien, Reife und Unreife, Unwissenheit oder Mündigkeit. Und vielleicht geht es dir so, dass du dich fragst, ich bete, aber irgendwie scheint es bei mir an der Decke festzukleben. Das funktioniert irgendwie nicht. Und möglicherweise ist diese Predigt heute gerade für dich ein Schlüssel, um da ja deinen Durchbruch zu finden. Die Bibel sagt in Jakobus 5, Vers 16, bekennt einander die Übertretungen und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Eben in der Lobpreiszeit haben wir ein Lied gesungen über Gott, unseren Heiler. Und dann heißt es da, das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Die Hoffnung für alle gibt es so wieder, bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Denn das Gebet eines Menschen, der nach Gottes Willen lebt, hat große Kraft. Wann, das ist eine rhetorische Frage, musst du mir jetzt keine Antwort reinrufen, wann hast du das letzte Mal einem Mitchristen deine Sünde bekannt und deine Fehler zugegeben? Wann hast du einer Schwester oder einem Bruder erzählt, wie du dich von Ärger oder Zorn hast blenden lassen und deinen negativen Gefühlen nachgegeben hast? Wann hast du dich gedemütigt auf diese Weise, wie es die Bibel hier sagt? Vielleicht ist es lange her, dann wäre es vielleicht ein Gedanke und eine Handlung wert. Dann kannst du beten, Heiliger Geist, wem gegenüber sollte ich heute ganz offen und ehrlich mein Versagen zugeben? Oder Heiliger Geist, bei wem sollte ich mich heute, bevor wir Abendmahl feiern, noch entschuldigen? Oh, ja. Okay, aber eigentlich sind wir ja, was möchtest du von Gott? Na, jetzt kannst dich wieder ganz kurz entspannen, aber der Heilige Geist wird, wenn es dich betrifft, sowieso bei dir anklopfen. Was möchtest du ganz konkret von Gott? Ein ernsthaftes Gebet hat ein Ziel mit konkretem Inhalt. Jesus, wenn du ihn beobachtest in den Evangelien, da gab es zumindest diesen einen Fall, vielleicht gab es es auch wiederholt, wo er gefragt hat, was willst du eigentlich? Und das fragte er einen blinden Mann. Da will man ja fast sarkastisch antworten, sag mal, Jesus, blind? Was willst du von mir? Der kann nicht arbeiten, der hat kein Auskommen, der ist total am Ende. Der kann nicht sehen, das ist doch offensichtlich. Was wird der Mann schon wollen? Aber scheinbar ist es wichtig, dass wir Gott gegenüber zum Ausdruck bringen, was wir wollen. Und ihr kennt die Geschichte vielleicht. Er sagte, was er will sehend werden und Jesus hat ihn geheilt. So vielleicht ist das der demütige Schritt, dass du Gott sagst, was du willst. Ja, er weiß es, aber vielleicht will er es von dir hören und sehen, dass du dafür glaubst. Okay, zweiter Punkt. Finde Bibelstellen, die dir Antwort dazu verheißen. Jetzt sind wir so verwöhnt mit christlicher Literatur, mit YouTube, mit Predigten von hier und da. Es gibt so viel, wo andere in der Bibel gegraben haben. Und dann gibt es Konkordanzen oder Bücher zu Themen. Und das ist alles total nett. Aber nimm doch einfach mal wieder selbst deine Bibel in die Hand und such. Also ich habe mich schon von Gott veräppelt gefühlt. Als junger Christ habe ich ein Büchlein gelesen von Kenneth Hagin und da stand eine Bibelstelle rechts unten am Ende auf dem Ende der Seite. Und ich dachte, boah, ich würde unheimlich gerne wissen, wo das steht. Und wenn du die Bibel noch nicht kennst und noch nicht lange gläubig bist und die ganzen Bücher auch noch nicht mal so eine Vorahnung hast, dann bist du ziemlich hilflos. Und damals gab es auch noch keine iPads und den ganzen elektronischen Kram. Also ich, oder vielleicht auf dem Computer weiß ich nicht, ich hatte sowas nicht damals. Und ich habe echt gesucht. Nachdem ich sie gefunden habe, habe ich das Büchlein genommen und weitergelesen. Und als ich dann umgeblättert habe, stand da die Bibelstelle. War vielleicht ein bisschen doof gesetzt, ich weiß es nicht. Mir hat es geholfen, mich auf die Suche zu machen in meiner Bibel. Die Tage hörte ich, dass es Vorteile hat, so oldschool eine Papierbibel auch noch zu benutzen. Ich bin zurzeit ziemlich viel im iPad unterwegs, weil da sind so viele Übersetzungen. Aber irgendwie juckt es mich schon auch. Es zieht mich auch immer wieder zum Papier. Finde Bibelstellen. Die Bibel deckt echt jeden Lebensbereich ab. Wenn du denkst, das gibt's nicht, das ist nicht so. Du findest Antworten für dein Problem, für dein Gebetsanliegen. Gebet, das Resultate bringen soll, muss ein Fundament im Wort Gottes haben. Fang mit der Antwort an und nicht mit dem Problem. George Pearson hat gesagt, das Wort Gottes ist deine mit Blut besiegelte Anspruchsurkunde. Jesus hat im Voraus dafür bezahlt, damit du dir Dinge, die Gott verheißen hat, abholen kannst. Wir sind Königskinder, haben wir gesungen. Wir haben Anspruch, unseren Papa zu fragen. Und dann, Glaube fängt da an, wo der Wille Gottes bekannt ist. Es gab eine Zeit, da waren wir uns nicht sicher, ob Gott immer heilen will. Ist auch lange her. Aber das war einfach, da hatten wir Fragezeichen an dem Punkt. Und wir mussten das für uns ganz intensiv abklären. Die Bibel gucken, Bücher lesen und sagen, okay, Gott will das. Wenn du dich fragst, wie ist das, guck dir immer Jesus an. Wie viele Leute hat Jesus krank gemacht, um sie zu erziehen? Wie hat er seine Jünger erzogen? Der hat ihm mal einen Senkel gestellt. Der hat auch schon mal gesagt, wie lange muss ich es mit euch noch aushalten? Er hat sie mit dem Wort korrigiert. Und ich weiß nicht, wie es dir geht mit Gott. Ich erlebe, wie Gott mich korrigiert durch die Bibel, aber auch durch konkretes Reden des Heiligen Geistes, wo er sagt, Iris, so nett, mach das so, entschuldige dich bei dem, veränder das, das war nicht in Ordnung. Und das ist unangenehm, das ist auch Erziehung, aber ja, es kann schon sein, dass ich ihn ernsthafter suche, wenn ich krank bin, aber das Geheimnis ist, du kannst es auch, wenn du gesund bist. Wenn du ihn ernsthaft suchst, sagt die Bibel an so vielen Stellen, wird er sich finden lassen. Vor anderthalb Jahren gab es privat bei uns was, da hat sich was verändert. Da ging es um einen Hausverkauf in der Nachbarschaft, um viele Gebete, die wir über Jahre gesprochen hatten. Und dann hat sich die Situation dramatisch in die andere Richtung entwickelt. Und Bernd sagte, da musst du was machen, mit der Frau musst du reden. Und dann habe ich gesagt, ich muss erst mit Gott reden. Und dann habe ich mit Gott geredet im Urlaub. Und ich habe Gott Druck gemacht. Ich habe eindringlich Gott gesucht. Weil ich wollte ja das Richtige machen. Es ging ja um was für uns. Und Gott hat mir ganz konkret geantwortet. Richtig, es war die beste Gebetszeit in dem ganzen Urlaub. Weil ich ihn ernsthafter gesucht habe als die anderen Tage. Ist einfach so. So, lass es uns doch so ohne äußere negative Anlässe starten. Glaube fängt da an, wo der Wille Gottes bekannt ist. Der Apostel Johannes schreibt in seinem ersten Brief im 5. Kapitel, das ist die Freimütigkeit, die wir ihm gegenüber haben, dass er uns hört, wenn wir seinem Willen gemäß um etwas bitten. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, um was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir das Erbetene irgendwann mal haben werden. Es erregt sich leiser Widerspruch in der Gemeinde des Herrn in Limburg. Okay, ich versuche es nochmal, Vers 15. Wenn wir wissen, dass er uns hört, um was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir das Erbetene spätestens in 25 Jahren sehen werden. Seid ihr sicher? Die linke Seite ist sich sicher, dass es da anders in der Bibel steht. Die rechte Seite schweigt und schluckt. Du auch. Meine eigene Schwiegermutter widerspricht mir. Hast du sowas schon mal gesehen? Wenn wir wissen, dass er uns hört und was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir das Erbetene haben, was wir von ihm erbeten haben. In dem Moment, wo du betest, hast du es, sagt die Bibel. Dankeschön, Wolfgang. Was der Wolfgang? Viele von uns beten ohne Zuversicht oder wir plappern Bibelstellen nach, die wir kennen. Jesaja 53, 1. Petrus 2, 24, wenn wir krank sind. Aber wann hast du die das letzte Mal so richtig in dich aufgesaugt und 20 Mal am Stück gelesen und zitiert und versucht auswendig zu lernen? Wenn uns die Zuversicht fehlt, obwohl wir mit dem Verstand wissen, dass das in der Bibel steht, dann fehlt uns immer noch der Punkt zu glauben. Die Gefahr ist, wenn man in einer Gemeinde wie unserer, in einer christlichen Kultur wie der unsrigen groß wird, dass man Dinge macht, aber sie sind mehr Routine, aber sie haben nicht die geistliche Substanz, mit der Gott was anfangen kann. Such dir wenigstens 3 Bibelstellen, die das versprechen, was du brauchst. Brauchst du zum Beispiel mehr Finanzen, kannst du 5. Mose 8, 18 nehmen. Wer ist es, der dir Kraft gibt, ein Vermögen zu erwerben? Gott, genau. 3. Johannes 1, 2, wo Johannes seinem Freund Gaius wünscht, ich will, dass es dir in allen Bereichen gut geht und hey, das will Gott auch. Psalm 35, Psalm 112, ja, da geht es um Reichtum, um Fülle, um Wohlergehen. Und das sind Bibelstellen, die kannst du dem Teufel unter die Nase reiben, wenn er vorbeikommt, um dich mit Zweifeln zu beglücken. 3. Punkt, lass diese Bibelstellen tiefe Wurzeln bilden in deinem Herzen. Ich behaupte mal, dass viele von uns viele Bibelstellen kennen, vielleicht sogar wissen, wo es steht, vielleicht auch Bruchstücke oder ganze Teile auswendig können, aber dass uns die tiefen Wurzeln vielleicht abhanden gekommen sind oder nicht erneuert worden sind. In Josua 1, Vers 8 steht, lass dieses Buch des Gesetzes nicht von deinem Mund weichen, sondern forsche darin Tag und Nacht, damit du darauf achtest, alles zu befolgen, was darin geschrieben steht. Denn dann wirst du Gelingen haben auf deinen Wegen und dann wirst du weise handeln. Wenn wir bei uns in der Zelle für die Geburtstagskinder beten, dann sind bei 70% der Wünsche, für die wir beten, kommt dann immer Weisheit. und das ist gut. Und die Bibel gibt uns hier einen weiteren Tipp. Jakobus 1 sagt, wir dürfen Gott darum bitten, das machen wir dann. Hey, wenn du dich mit dem Buch des Gesetzes, wenn du dich mit Gottes Wort beschäftigst, Tag und Nacht, dann wirst du erfolgreich sein als Ehefrau oder Ehemann. Dann wirst du erfolgreich sein als Mutter oder Vater. Dann wirst du erfolgreich sein in deinem Beruf. Dann kriegst du die coolsten Ideen. Dann kriegst du die besten Strategien. Wenn du beständig über das Wort, na ja, das kann ich ja nicht. Du kannst das vielleicht bis den ganzen Tag, ja, mit der Bibel unterwegs, genau. Fakt ist, du denkst immer. Also es gibt ein Ehebuch, da steht drin, Männer können auch an nichts denken. Das gibt es bei Männern, das weiß ich nicht. Ich bin kein Mann, so ganz glaube ich es nicht. Ich weiß nicht, ob es so Blank-Momente gibt bei Männern. Keine Ahnung. Wenn, dann ist das jetzt für uns Frauen halt. Da habe ich immerhin 60% der Anwesenden oder 65 erreicht. Du denkst eigentlich immer, oder die Männer denken 90% der Zeit auch. Außer wenn sie irgendwie das ausknipsen, weiß ich nicht. Dann denk doch über das Wort nach, anstatt dir Sorgen zu machen. Dann denk doch über das Wort nach, anstatt über das negative Erlebnis von gestern und oder vor 35 Jahren. Wie wäre es, wenn wir mehr unserer Gedankenwelt mit Wort Gottes gefüllt hätten als bisher? Wie würde dein Leben, wie würde mein Leben aussehen? Und hey, du kannst jetzt nicht sagen, das ist ja Altes Testament und so weiter. Die Bibel ist immer wieder voll von diesen Hinweisen zugegeben. Meine zweite Bibelstelle kommt auch aus dem Alten Testament. Aber Jesus hat in Matthäus 15 gesagt, er ist nicht gekommen, um das Gesetz aufzuheben, sondern um es zu erfüllen. Es gibt einige wenige Schlüsseldinge, die beendet sind und die wir im Neuen Bund anders haben. Zum Beispiel der Weg zu Gott ist durch Christus und nicht durch Lemma oder Zugehörigkeit zu einem bestimmten Volk. Aber die Prinzipien haben sich eigentlich nicht geändert. Die Dinge sind immer noch da. Psalm 1 sagt, wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Und seine Blätter verwelken nicht und alles, was er tut, gerät wohl. Wäre das cool, wenn alles, was du tust, wohl gerät? Sowohl das erste Brot, was du backst, als auch die erste Firma, die du gründest. Oder das Kind, das erste Kind ist ja immer so das Übkind in der Erziehung. Also ich weiß nicht, wer dann aufhört, ist eigentlich schade, weil dann hat man ja so ein bisschen Plan. So sehe ich jetzt so, zumindest so. Ja, Grace, es tut mir leid, du warst halt die Erste. Ja, aber wenn das alles gelingen würde, wie würde dein Leben aussehen? Wie viele Unfälle hättest du nicht gebaut mit dem Auto? Wie viele doofe Situationen hättest du dir erspart? Wie viel Geld hättest du verdient? Wie viele Beziehungen gewonnen oder auch die falschen beendet? Wenn du nicht verwelkst, Frucht bringst und dir so richtig voll cool alles gelingt, weil du ständig über die Bibel nachdenkst, über die Sachen, die Gott sagt, über das, was du in deiner Bibellese morgens gelesen hast. Da ist uns halt manchmal der Stolz im Weg, weil wir denken, wir kennen ja alles. Wir wissen es ja. Und dann, wenn ich lese, dann denke ich manchmal, wie ahnungslos war ich eigentlich. Bei diesem Bibelabschnitt habe ich so lange nicht nachgedacht. Und er revolutioniert in dem Moment einen Lebensbereich für mich ganz neu. Also Erfolg im Leben kommt aus dem Meditieren über Gottes Wort. Und wenn du Kenneth E. Hagin magst, den alten Hagin, wie man so schön sagt, Papa Hagin, er hat eine Sache gesagt, die hat mich, da denke ich auch drüber nach, seit ich das gehört habe in der Vorbereitung für die Predigt. Er hat gesagt, die geistlichsten Menschen, die er kennt oder kannte in seiner Lebenszeit, sind welche? Jetzt dürft ihr mir eine Antwort, einen Vorschlag reinrufen. Die Demütigen? Okay. Also er hat gesagt, die geistlichsten Menschen, die er kennt, sind die, die sehr, sehr viel Zeit darin investieren, über dem Wort Gottes zu meditieren. Ganz tief über das Wort nachzusinnen, es sich vorzulesen, es sacken zu lassen, es im Kopf immer wieder zu bewegen, darüber nachzusinnen. Das sind die geistlichsten Menschen. Nicht die, die lange beten, lange Lobpreis machen. Vielleicht macht man das dann danach. Vielleicht ist das die Konsequenz des einen. Aber die tiefste Prägung geistlicher Art, sagt er, sind die, die lange über das Wort nachsinnen. Es kostet Zeit, das Wort tief in unseren Geist einzupflanzen. Und fest im Glauben zu stehen. Und Bibelstellen alleine, so rausgelöst, helfen ja auch nicht. Was hat der Teufel zu Jesus gesagt bei der Versuchung? Bibelstellen. Dann musst du schon wissen, passt das jetzt in dem Zusammenhang? Es kommen ja Gedanken vorbeigeflogen. Und geistliche Wesen, sowohl Gott als auch der Teufel, machen dir ja Angebote in deinen Gedanken. Einige sind von dir selber, einige von Gott und einige von der anderen Seite. Ich habe von Hagin diese Predigt gehört, wo er erzählt, wie er geheilt wurde. Er war als 16-jähriger Junge todkrank. Die Ärzte und selbst der Pfarrer hat dann gesagt, hat die Familie schon getröstet, die haben die Beerdigung schon geplant. Und total krass, haben ihn abgeschrieben, aber Gott hat ihn geheilt. Und kurz nach seiner Heilung hört er eine hörbare Stimme in seinem Schlafzimmer, die ihm zwei Bibelstellen sagt. Und er war damals noch zu unreif, um zu wissen, wo kommt das jetzt her? Und du würdest, also ich hätte jetzt automatisch gedacht, es muss ja Gott gewesen sein, aber es war nicht Gott, es war der Teufel, der ihn eigentlich wieder darauf einstimmen wollte, du bist, dein Leben ist wie Staub, also irgendwie solche Bibelstellen, so nach dem Motto, schließ ab, du stirbst doch. Aber er war schon gesund, er war schon aufgestanden aus dem Bett. So, wir müssen fest gegründet sein und wissen, was will Gott, wie denkt Gott, wie tickt Gott. Mich ärgert es immer wieder, heute habe ich zwischendurch in der christlichen Zeitung gelesen heute Morgen. Und da waren wieder 2, 3 Pastoren gestorben. Das steht dann da immer drin auf den einen Seiten. Und das war der eine, da war ein Lebensbericht von dem Mann. Der hatte, ich glaube, 4 Kinder, hatte gerade seine zweite Gemeinde als Pastor übernommen und ist damit Anfang 50 gestorben. Und der letzte Satz dieses kleinen Artikels war dann, rief der Herr ihn heim. Da könnte ich kotzen. Also verzeiht mir dieses Wort, aber das ist nicht der Gott, den ich in der Bibel finde. Das war meiner Meinung nach nicht Gottes Wille, dass er mit Anfang 50 seine vier Kinder, seine Frau und seine Gemeinde da zurücklässt. Das war nicht Plan A von Gott. Das stimmt nicht. Was ist passiert? Keine Ahnung. Die Schuldfrage ist nicht wichtig, geht uns alle gar nichts an. Ich kenne den Mann ja auch gar nicht, kann es gar nicht einschätzen. Aber ich weiß, dass Gott einen anderen Plan hatte. Und ich, was mich betrifft, ich will den rausfinden und ich will den Lauf ganz laufen und will alles lernen, was ich lernen muss, um es zu schaffen. Beständig über die Bibel nachdenken. Einen starken Geist, wenn du einen starken Geist entwickeln willst, brauchst du mehr Wort Gottes. Was bewirkt jetzt das Meditieren über Gottes Wort? Es lässt das Wort ganz tief in dein Herz dringen, feste Wurzeln bilden. Es malt ein inneres Bild in deine Gedankenwelt. Unsere Gedankenwelt, wir denken ja viel in Bildern. Und wenn man Menschen was nachdrücklich vermitteln will, dann benutzt man wie Jesus Gleichnisse, Analogien, Bilder, Metaphern und so ein Kram. Und deine innere Leinwand, die ist, da läuft immer was ab. Und ich kann zum Beispiel manche Filme nicht angucken, weil die brennen Eindrücke auf meine innere Leinwand, die da immer noch kleben, wenn der Film schon lange ausgeschaltet ist. Kennt ihr das? Also ich kann manche Sachen, ich mag auch manchmal so Action-Sachen, aber manche Sachen, das dann merke ich hinterher, boah, da denke ich dann automatisch länger drüber nach. Die Szene, die spiegelt sich dann in meinem Kopf immer wieder ab und das ist doof. Das mag ich nicht. Und das Gegenteil tue ich dann, wenn ich meinen Verstand, meine innere Leinwand im Wort Gottes bade und dem Heiligen Geist erlaube, Bilder des Glaubens, des Sieges, der Freude, des Erfolges darauf zu malen. In Johannes 15, Vers 7 sagt Jesus, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch zuteil werden. Das ist ein Geheimnis. Wie bleibt man in Jesus? Wie bleiben die Worte von Gott in uns? Also über die Worte meditieren ist mit Sicherheit ein wesentlicher Teil davon. Wie komme ich da hin? Vielleicht betest du eine Weile in Sprachen, bevor du in deine Bibel guckst, um einfach mal so runterzufahren und dich aufzuerbauen in deinem Geist. Dann ist es ganz wichtig, dass du irgendwann die Entscheidung getroffen hast, die Bibel ist der Maßstab für mein Leben. Das heißt, so eine Grundsatzentscheidung. Das, was die Bibel sagt, zählt. Und wenn es Widersprüche gibt in meiner Wahrnehmung, in meiner Perspektive, in dem, was Leute sagen, dann will ich das zur Seite tun und will das tun, das denken, das sagen, dem folgen, was das Wort Gottes sagt. Also das habe ich für mich beschlossen. Gestatte es dem Heiligen Geist, das Wort dir ganz nah zu bringen und Realität werden zu lassen. Erlaube es, Gottes Wort, deine Gedanken zu formen und zu erneuern. Stimme mit Gottes Sicht überein. Manchmal haben wir mit Menschen zu tun, die sich vielleicht bekehrt haben, oder ich habe manchmal mit solchen Leuten zu tun, du auch vielleicht in der Gemeinde, aber die doofe Entscheidungen getroffen haben, die doofe Sachen gemacht haben. Ich habe euch nicht gemeint, okay? Und da ist so ein zerbrochenes Leben und so ein zerbrochener Mensch und er fängt vielleicht gerade wieder an, Hoffnung zu schöpfen, dass er es doch noch auf die Reihe kriegt mit dem Leben als Christ und sein altes Leben ganz hinter sich lässt. Und so jemand hatte ich neulich und dann haben wir Gott gefragt, wie Gott die Person sieht. Und dann durfte ich so ein Stück weit sehen, wie Jesus die Person sieht. Und das hat mich eigentlich innerlich zerlegt in dem Moment. Wie Jesus diese Person ansah mit Tränen in den Augen und ihr gesagt hat, ich liebe dich. Und da war so diese absolute Hingabe, dieses Verliebtsein von Gott zu dieser Person. Und wenn du dann wegguckst von dem, was war, was passiert ist, was das Schicksal dieses Menschen, das die Lebensgeschichte geprägt, gebrannt, verletzt, kaputt gemacht hat, wenn du da von dem wegguckst und guckst zu diesem Gott, von dem Melli vorhin so schön sprach, der sagt immer noch Freund. Du kannst, solange du atmest, immer wieder neu durchstarten. Es gibt eine neue Chance und es gibt Grund zur Hoffnung. Ja, wir verlieren manchmal Gottes Perspektive, wenn wir Menschen betrachten. Das ist so ein Nebensatz und das ist schade. Viertens, bitte Gott um das, was du möchtest und sei überzeugt, dass du empfängst, wenn du betest. Matthäus 7,7, bittet, so wird euch gegeben, sucht, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Denn jeder, der bittet, empfängt und wer sucht, der findet und wer anklopft, dem wird aufgetan. Jakobus sagt dann wieder im Gegenteil, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Manche Leute beten einfach nicht, obwohl die Kacke am Dampfen ist. Die beten einfach nicht. Das weiß ich nicht. Ein kinderloses Ehepaar, über Jahre und Jahrzehnte mit unerfülltem Kinderwunsch, beide gläubig. Und ich frage die Frau, wie oft betet ihr denn? Und sie sagt mir, ich meine, sie war ja ehrlich, wir haben noch nie als Ehepaar dafür gebeten, noch nie. Aber die Christen drumherum sagen, wie kann dann Gott so hart sein? Versteht ihr? Es gibt so viel Gebetslosigkeit. Ich gucke auch mich an. Seid ihr noch da? Das Problem ist nicht Gott. Und es geht dich auch nichts an, was bei dem anderen das Problem ist. Punkt. Aber es geht dich was an, wo es vielleicht bei dir klemmen könnte. Und dann kannst du Gott fragen. Und Gott, wenn du den Mut hast, ehrlich zu sein und ehrlich zu fragen, kriegst du von Gott garantiert eine brutal ehrliche Antwort. Voller Liebe, aber ehrlich. Also so. Das ist so. Stimmt's? Ja, so ist das. Ja. Wir wollen also, schreibt der Hebräerbriefschreiber, Kapitel 4, Vers 16, wir wollen also voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Voller Zuversicht, voller Kühnheit kannst du da reinmarschieren. Muss kein Seil am Bein haben wie der Priester, der einmal im Jahr ins Allerheiligste kam, falls du dann tot umfällst, dass sie dich noch rausziehen können. Nein, du kannst da voller Freimütigkeit reinkommen. Du musst Gott nicht beeindrucken. Kannst du gar nicht. Der weiß alles. Und er ist total entspannt und nimmt dich so, wie du bist. Aber wenn du da bleibst, lässt er dich nicht so, wie du bist. Und das ist schön. Ich will nicht so bleiben, wie ich bin. Ich darf, ich weiß, aber ich will nicht. Um meiner und um der anderen willen. Johannes 16 sagt Jesus, bisher habt ihr nichts in meinem Namen erbeten. Bittet und ihr werdet empfangen, dann wird eure Freude vollkommen sein. Hört die Freude auf, wenn man mit Gott lebt? Nein, du hast keine Ahnung, was Freude ist, wenn du ohne ihn gelebt hast. Amen? Okay, danke für das eine Amen oder die drei. An jenem Tag, gleiches Kapitel, anderer Vers, werdet ihr mich nichts mehr zu fragen brauchen. Ich versichere euch, wenn ihr dann den Vater in meinem Namen um etwas bittet, wird er es euch geben. Johannes 14,14, wenn ihr mich in meinem Namen um etwas bitten werdet, werde ich es tun. Wie viele Aufforderungen zu bitten brauchen wir denn noch? Wünschst du dir was, dann darfst du darum beten. Man darf für Autos beten oder für Pizzasteine in der Küche oder keine Ahnung, was dich bewegt. Ja, jetzt einen kaputten Trockner und ich habe mit meinem Sohn gestern mit YouTube, es ist so cool, den Trockner repariert. Ich habe gesagt, Herr, ich brauche den und billiger wäre schöner. Gott gibt einem den Mut, nicht aufzugeben, wenn der Motor sich nicht raushebeln lässt im ersten Moment. Der Raphael sagt, Mama, wir geben nicht auf. Und ich bin so stolz auf ihn, weil wir sind kein Handwerkerhaushalt. Also das ist einfach nicht unsere Stärke. Wir lernen, wir wachsen, aber warum erzähle ich das? Weil ich einfach total stolz drauf bin und das jetzt alle wissen müsst. So, fertig. Oh, Herr, verzeih. Okay. Was ist der Glaube? Hebräer 11, Vers 1. Erstes Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Der Glaube ist total schräg. Die Leute halten dich für bescheuert, wenn du es tust. Wenn dich noch keiner für bescheuert gehalten hat, hast du vielleicht noch nicht so richtig geglaubt oder es verschwiegen, dass du es tust. Das ist so. Es ist unnatürlich. Es ist unlogisch. Die Leute denken, du bist doof. Dabei wissen sie gar nicht, dass sie doof sind, ja genau. Irgendwie schon, ne? So, weil, ja, nicht ich, sondern er. Ja, ich habe jetzt ein Beispiel. Soll ich das vorlesen? Ein Beispiel für ein glaubensvolles Gebet? Gut, die linke Seite will es hören, also euch lese ich es dann halt nicht vor. Himmlischer Vater, ich komme voller Zuversicht in deine Gegenwart. Ich komme zu deinem Gnadenthron, um Barmherzigkeit und rechtzeitige Hilfe zu empfangen. Vater, in deinem Wort sehe ich, dass es dein Wille und deine Sehnsucht für mich ist, dass ich Weisheit für jedwede Lebenssituation habe. Gemäß Jeremia 33,3 darf ich dich anrufen und du wirst mir antworten. Du hast gute Pläne für mich, du willst mein Wohlergehen. Gemäß Johannes 16,13 möchtest du mir zukünftige Dinge zeigen. Und du sagst in 1. Korinther 1, dass Jesus unsere Weisheit geworden ist. Jakobus 1 sagt, wenn jemand Weisheit fehlt, dann darf er dich bitten und du wirst sie ihm gerne geben. Und so bitte ich dich kühn und voller Zuversicht nach deinem Wort um die Weisheit, die ich gerade brauche. Ich bete das im Namen Jesu, denn du sagst in Johannes 14, wenn wir irgendetwas in deinem Namen bitten, wirst du es tun. Vater Gott, ich gebe dir alle Ehre und Dank für die Erfüllung meiner Bitte. Ich rufe diese Weisheit für mich aus deinem himmlischen Vorratshaus ab und bekenne kühn, ich glaube, dass ich jetzt empfange, wenn ich bete. Amen. So könnte das aussehen. Also Gott kennt auch die Kapitel und die Verse, zur Not kannst du die weglassen. Aber du solltest halt wissen, so dass das da steht. Fünfter und für heute letzter Punkt. Weigere dich. Vielleicht ist das der wichtigste. Weil den fand ich auch am spannendsten, als ich die Predigten, die verschiedenen, mir da angehört habe. Weigere dich, Zweifeln oder Ängsten in deine Gedankenwelt Zutritt zu geben. Verweigere Gedanken des Zweifels und der Angst den Zutritt zu deinem Kopf. Ich weiß, dass das manchmal Prozesse sind. Das ist nicht, du machst nicht Schnipp. Und das ist dann da. Aber die Anteile verändern sich. Zweifel, Kenneth Hagin sagt, Zweifel sind böse. Habe ich so noch nie gesagt. Zweifel sind böse. Weil eigentlich sind Zweifel genau wie die Angst diejenigen, die sagen, Gott lügt. Wenn du es richtig konsequent zu Ende denkst, Gott lügt. Wenn die Bibel sagt, ich bin geheilt und du zweifelst, weil du wahrscheinlich der Einzige bist, der sich disqualifiziert durch seine schlimme Vergangenheit oder seinen Rückfall ins alte Leben oder keine Ahnung, weil du dich so spät bekehrt hast. Totaler Käse. Totaler Käse. Die Kundschafter, die 10 und die 2. Gott hat gesagt, ihr werdet das Land einnehmen. Und die 10 haben gesagt, wir werden das Land nicht einnehmen. Sie haben gesagt, die Leute, die da wohnen, sind stärker als Gott. Eigentlich, oder? Wenn Gott sagt, das Teil gehört dir, die neue Arbeitsstelle, die du dir wünschst, die gehört dir. Oder ich gebe dir die Kraft, es an der Alten auszuhalten und einen Charakter zu entwickeln unter dem ätzenden Chef oder weiß ich nicht. Wenn du eine Verheißung hast von Gott und du sagst das Gegenteil, dann strafst du Gott Lügen. Das ist eigentlich die letzte Konsequenz. Wir können da rumeiern, uns diplomatisch verbröseln. Fakt. Jesus sagt, wie lange muss ich euch ertragen, als die Jünger nicht genug Glauben hatten, um was zustande zu bringen. Und wenn er es ihnen als Vorwurf bringt, muss der Gott, der gerecht ist, ihnen die Möglichkeit gegeben haben, dass sie diesen Glauben hätten aufbringen können. Im Römerbrief steht, der Glaube kommt aus dem gehörten Wort Gottes. Was ich höre, entscheide ich. Der Bernd kann nicht einschlafen, wenn wir irgendwas laufen haben. Ich hatte jetzt 2 Nächte allein. Ich habe nur Predigten gehört. Letzte Nacht hatte ich einen total witzigen, sehr seelischen Traum, der, denke ich, nicht von Gott war. Ich habe nämlich die ganze Nacht versucht, eine Kenneth Hagin-Kassette auszuschalten in meinem Traum. Und er hat immer weiter geredet und ich konnte nicht mal die Lautstärke verändern. Aber das lief tatsächlich in auf meinem Nachttisch lag das iPad und er lief die ganze Zeit so eine Predigtreihe. Was wollte ich jetzt damit sagen? Ja, füll dich mit den richtigen Sachen. Hau dich zu, dröhn's dir rein. Füll dich. Versetz dir eine Überdosis Wort. Das wird dir nicht schaden. Lass die anderen Gedanken raus. Philipper 4, Vers 6 bis 9. Macht euch keine Sorgen, sondern wendet euch in jeder Lage an Gott. Und bringt eure Bitten vor ihn. Tut es mit Dank für das, was er euch geschenkt hat. Dann wird der Frieden Gottes, der alles menschliche Begreifen weit übersteigt, euer Denken und Wollen im Guten bewahren, geborgen in der Gemeinschaft mit Jesus Christus. Im Übrigen, meine Brüder und Schwestern, richtet eure Gedanken auf das, was schon bei euren Mitmenschen als interessant, sensationell, eines Gerüchtes wert, eines Lästerwortes verlangt. Okay, ich habe euch müde gepredigt. Worüber sollen wir nachdenken? Über die Fehler der anderen, genau. Über die Fehler der anderen. Über die schlechten Ereignisse von vor 10 oder vor 38 Jahren. Wir sollen nachdenken über das, was die Frau Merkel alles falsch macht. Wir sollen nachdenken über das, was der Pastor alles falsch macht. Wir sollen nachdenken über die Farbe des Teppichs oder über uns, wie wichtig, weise und rechtschaffen wir doch sind im Vergleich zum Rest der Welt. Wir sollen nachdenken über das Elend in der Welt, über die Wale am Strand von Neuseeland, über die Ehescheidung von Promi X und Y, über die Ungerechtigkeit in Südamerika, über die Anna widerspricht mir laut. Was ist aus dir geworden? Eine tolle Frau Gottes, Dankeschön. Jetzt traue ich mich, euch das Richtige vorzulesen. Alles, was rechtschaffen, ehrbar und gerecht ist, was rein, liebenswert und ansprechend ist, alles, was Tugend heißt und Lob verdient. Der Deutsche kann loben, du kannst loben. Und wenn du kein Deutscher bist und hier lebst, auch du hast die Prägung noch nicht so tief abgekriegt. Deine Identität ist zuerst Reich Gottes, dein Pass ist zuerst himmlisch, du kannst loben. Du kannst was finden, was du loben kannst, auch bei deinem Kind, was dich gerade nervt, weil es pubertiert oder zwischen 2 und 3 ist und ständig versucht, auf die Straße zu rennen, obwohl du sagst, mach das nicht oder keine Ahnung. Oder mit 11 noch ins Bett macht. Du kannst dein Kind loben, weil es lobenswerte Dinge hat. Also wir waren bei der inneren Leinwand. Erlaube nicht, dass ein Bild von Versagen oder Niederlage in deinem Kopf bleibt. Lass Zweifel und Ängsten keinen Raum. Lass nur unterstützende und zuversichtliche Gedanken zu. Und konsequent zu Ende gedacht, wenn du einmal gebeten hast, Herr, ich hätte gerne ein neues Auto, weil das alte will so oft in die Werkstatt und ich will da nicht hin. Dann betest du ihn morgen nicht mehr um das neue Auto, sondern du tust was? Du dankst ihm für das neue Auto. Genau. Du sprichst es beständig aus und du bist dir gewiss, dass du das Auto schon hast und dass der Fahrzeugbrief in der geistlichen Welt schon deinen Namen trägt. Amen. Gloria Copeland hat gesagt, jetzt denke ich an den Siggi, der ja immer kalt duscht. Siggi, ich dusche nicht kalt. Danke trotzdem Gott. Also die hat jedenfalls gesagt, Glaube ist nichts für Warmduscher. Also das hat jetzt nichts mit der Temperatur deines Wassers zu tun am Morgen oder so, sondern es hat etwas zu tun für Leute, die es einfach haben wollen. Es ist Arbeit, es kostet Zeit und Investition und es ist ein Stück weit demütigend, weil es eigentlich so einfach ist. Und der Stolz will es ja gerne kompliziert, der will auch, dass Wahrheit kompliziert ist. Aber eigentlich sind die Dinge Gottes nicht wirklich kompliziert, sie sind eigentlich ganz, ganz einfach. Und das ist eben die Hürde, die manch einer von uns nehmen muss und musste, zu überwinden, um glauben zu können. Lass uns doch miteinander stehen und beten, bitte. Vater Gott, ich danke dir für dein Wort. Und ich danke dir für diese 5 Punkte. Dass wir uns entscheiden, was wir von dir wollen. Dass wir Bibelstellen finden. Dass wir sie tief in unseren Herzen Wurzeln bilden lassen. Dass wir das bitten, was wir wollen. Und dass wir Angst und Zweifel keinen Raum geben. Heiliger Geist, ich bete, dass du uns hilfst, es umzusetzen. Kindlich, einfach, voller Vertrauen. Und Herr, ich danke dir, dass wir uns neu verlieben in dein Wort und neu Kühnheit und Mut und Entschlossenheit gewinnen zu beten. Auch ganz konkret dich um Sachen zu bitten. Da, wo Religion uns sagt, das darfst du nicht. Doch, das dürfen wir. Kinder dürfen zum Papa gehen und sagen, Papa, ich hätte gerne. Und der Papa gibt es ihnen gerne. Und dann kommt der Papa zum Kind und sagt, ich wünsche mir auch was von dir. Und dann wollen wir auch ja sagen, Herr. Es ist eine wundervolle Beziehung und wir haben immer den größeren Teil zu gewinnen. Und alles, was wir haben, haben wir empfangen von dir. Und du hast es unserem freien Willen überlassen, ob wir es dir geben oder ob wir rumzicken, Herr. Hilf uns, weniger zu zicken. Hilf uns, mehr zu vertrauen. Hilf uns, Schritte auf dich zuzugehen und Entscheidungen zu treffen, Tag und Nacht, immer mehr in unserem Kopf deine Perspektive, dein Wort und deinen Willen gedanklich zu bewegen. Heiliger Geist, hilf unserer Schwachheit auf dabei und gib uns einen neuen Schwung und neue Siege, noch mehr Zeugnisse, so viel Zeugnisse, dass wir Bücher damit füllen könnten, Herr. Lass geboren werden hieraus. Danke dafür. Und lass doch bitte deine Augen geschlossen. Ich möchte kurz fragen, ist jemand da? Du hast mit Jesus noch nicht so wirklich was am Hut, aber du möchtest heute eine Entscheidung treffen. Du möchtest sagen, Gott, wenn du so real bist, dass du Gebet erhörst, wenn du so real bist, dass du mich liebst, dass du dich echt für mich interessierst, dann will ich einen Schritt auf dich zugehen. Ist jemand da heute Morgen, der einen ersten Schritt auf Gott zugehen möchte? Dann heb doch bitte so deine Hand, wie ich das gerade mache. Dann würde ich gerne noch mit dir beten. Ist jemand da? Ganz mutig? Okay, ich sehe jetzt keine Hand. Wenn du dich jetzt gerade nicht traust, ist das schade, aber du kannst nach dem Gottesdienst gerne zu mir kommen und all die anderen wegschubsen, die bei mir stehen und irgendeinen Zettel mir abgeben wollen oder einfach warten. Ich sehe dich dann und dann bete ich mit dir. Halleluja. Amen. Bitte nehmt doch wieder Platz. Bevor wir das Abendmahl feiern, möchte ich noch 2 Schriftstellen vorlesen und würde gerne das Lobpreisteam, wenn ihr noch ein Lied übrig habt oder 2, dann noch, ja, ihr könnt ruhig schon kommen, genau, noch bitten, dass wir ganz kurz noch ein Lied vielleicht singen. Die Bibel sagt in Matthäus 5,23, wenn du nun deine Gabe zum Altar bringst und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh zuvor hin und versöhne dich mit deinem Bruder und komm und opfere deine Gabe. So nutz doch die Zeit vor dem Abendmahl, einfach noch Sachen zu bereinigen mit dir und Gott oder vielleicht auch mit dir und einem anderen Menschen. Das ist eine coole Sache. Man kann viele falsche Entscheidungen mit einer richtigen Entscheidung neutralisieren und neu durchstarten. Der Heilige Geist ist sehr daran interessiert, wie wir miteinander umgehen und wie wir mit ihm umgehen. Paulus schreibt in 1. Korinther 11, denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, nämlich, dass der Herr Jesus in der Nacht, als er verraten wurde, Brot nahm und dankte, es brach und sprach, nehmt, esst, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird, dies tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl, in dem er sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr ihn trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wer also unwürdig dieses Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, der ist schuldig am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe aber sich selbst, und so soll er von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken. Denn wer unwürdig isst und trinkt, der isst und trinkt sich selbst ein Gericht, weil er den Leib des Herrn nicht unterscheidet. Deshalb sind unter euch viele Schwache und Kranke und eine beträchtliche Zahl sind entschlafen. Denn wenn wir uns selbst richteten, würden wir nicht gerichtet werden. Wenn wir aber gerichtet werden, so werden wir vom Herrn gezüchtigt, damit wir nicht samt der Welt verurteilt werden. Und Heiliger Geist, ich bete einfach, dass du uns die Gnade zur Buße schenkst, wenn da noch was zu klären ist jetzt gerade. Gib uns den Mut, uns zu demütigen vor dir oder auch vor Menschen. Lass uns klar Schiff machen, bevor wir dieses Brot essen und den Saft trinken. Und Jesus, in all dem wollen wir auf dich schauen. Du hast die größte Ungerechtigkeit erduldet, um uns gerecht zu machen. Du bist an unserer Stelle gestorben. Du hast dein Leib, dein Leben, dein Blut gegeben. Und du bist der Grund, warum wir ein lohnenswertes Leben haben, jetzt und in der Ewigkeit. Und wir wollen dich ehren, wir wollen dich feiern, so wie es die Bibel sagt. Und jetzt wollen wir dich preisen, deinem Lied, und einfach unsere Herzen ganz weit öffnen für dich.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu. Er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird. Und sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott-Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles kleingeschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.